Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. Mit dem Wochenspruch für die kommende Woche möchte ich euch alle hier ganz herzlich im Gottesdienst begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Und ich grüße auch alle ganz herzlich zu Hause an den Abspielgeräten, die den Gottesdienst später miterleben. Herzlich willkommen, heiße ich auch Pfarrer Schaus. Schön, dass Sie da sind. Danke für Ihren Dienst. Herzlich einladen möchte ich euch alle zu den Veranstaltungen unserer Gemeinde. Morgen um 20 Uhr ist nebenan im Gemeindehaus Plan G. Am Mittwoch um 15.30 Uhr ist Männertreff im Gemeindehaus mit einem ganz besonderen Besucher, der uns allen noch bekannt ist. Schade, dass Sie nur die Männer treffen dürfen. Und zwar ist das Pfarrer Christopher Leif, der kommt die Männer besuchen. Aber wir Frauen dürfen uns dann am Samstag treffen um 14.30 Uhr nebenan im Gemeindehaus zur Kaffeezeit. Seid herzlich willkommen, es gibt leckeren Kuchen, immer eine schöne Gemeinschaft, ich bin gerne da. Ein Termin zum Vormerken schon mal, und zwar der 20.04. für alle, die gerne spielen, in jeglicher Art und Weise. Wir treffen uns um 19 Uhr nebenan im Gemeindehaus. Nächste Woche Sonntag ist wieder Gottesdienst hier um 9.30 Uhr mit Predikantin Schmidt-Kersten. Danke für die Kollekte vom Ostersonntag, für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Dekanat in Höhe von 116,55 Euro und in den Gabenkästchen für die eigene Gemeinde waren nochmal 25 Euro. Herzlichen Dank dafür. Die Kollekte heute ist für die Diakonie Deutschland bestimmt und euch herzlich empfohlen. Wir beginnen den Gottesdienst jetzt mit dem ersten Lied, der Nummer 114 im Gesangbuch, und wir singen die Stufen 1 und 2, 7 und 9.
Auch von meiner Seite, liebe Gemeinde, ein herzliches Willkommen zu diesem heutigen Gottesdienst am Sonntag quasi modo geniti, den wir miteinander feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters, Lob singet Gott und erhebt seinen Namen. Lasst uns vor Gott unsere Sünden bekennen und ihn um sein Erbarmen bitten. Wir wissen nicht, Gott, was wir manchmal von uns halten sollen. Wir schwanken so hin und her. Manchmal überschätzen wir uns und manchmal trauen wir uns gar nichts zu. Wir nehmen uns viel vor und bleiben doch oft bei der guten Absicht stehen. Wir haben viel und immer ist es zu wenig. So werden wir schuldig vor dir, Gott, und vor Christus, deinem Sohn. Darum bitten wir dich um Vergebung und rufen: Herr, erbarme dich. Der Apostel Paulus sagt uns: Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht an und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Ehre sei Gott in der Höhe. Wir beten. Gott, der du an Ostern mit deiner Macht und Liebe den Tod bezwungen hast, wir bitten dich, hilf uns darauf zu vertrauen, dass Christus auch heute lebendig unter uns ist. Hilf uns zu glauben, dass deine lebensschaffende Macht in dieser Welt den Sieg einmal davontragen wird. Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag, liebe Gemeinde, steht bei Johannes im 20. Kapitel. Es ist zugleich der Predigttext. Am Abend aber des ersten Tages der Woche kam Jesus dorthin, wo die Jünger versammelt waren, und trat mitten unter sie, obwohl die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren. Und Jesus sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sagte: Nehmt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr sie anrechnet, dem sind sie angerechnet. Thomas aber, mit dem Beinamen Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen: Solange ich nicht in seinen Händen die Nagelwunden sehe und meinen Finger hineinlege und meine Hand in seine Seitenwunde, werde ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus und trat mitten unter sie, obwohl die Türen verschlossen waren, und sprach: Friede sei mit euch. Danach sagte er zu Thomas: Lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände an und gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, und selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. So lasst uns nun in Einmütigkeit mit allen Christen auf dieser Erde unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Meinungsforscher, liebe Gemeinde, haben mal herausgefunden, dass wir Menschen auf neue, ungewohnte Nachrichten oder Botschaften, vor allem wenn dieses Neue einen zu verunsichern droht, dass wir darauf alle sehr ähnlich reagieren. Und zwar reagieren wir so, dass wir zunächst diese neuen, ungewohnten, vielleicht noch nie gehörten Nachrichten schlichtweg nicht glauben. Wir sagen, das kann ja gar nicht sein. Das ist bestimmt gelogen. Wer sich das wohl ausgedacht hat, ob uns da einer auf den Arm nehmen will, so geht es auf den ersten Blick mit neuen Nachrichten. Dann kommt aber eine zweite Phase, so sagen die Meinungsforscher, in der lassen wir diese Nachricht, auch wenn sie so neu und ungewohnt ist, zögernd an uns heran. Es könnte ja vielleicht doch was dran sein. Wer weiß das schon? Ist ja schon alles Mögliche passiert. Warum denn nicht auch das? Könnte ja sein. Und schließlich eine dritte Phase. Da fangen wir an, dieser neuen Botschaft vielleicht sogar zu vertrauen und lassen vielleicht sogar zu, dass sie unser Leben verändert. So oder so ähnlich, liebe Gemeinde, geht es vielen wohl auch mit der Osterbotschaft. Es ist ja eine unerhörte, eine wirklich neue Botschaft. Es ist eine Woche her jetzt, dass wir es wieder gehört, gesungen und einander zugerufen haben: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber vielleicht muss diese so selbstbewusst herausgerufene Osterbotschaft ja einige Phasen durchlaufen, wo auch der Zweifel und die Ungewissheit und das wirklich eine Rolle spielen, bis es dann zu dem Bekenntnis und zu der Überzeugung kommt: Jawohl, er ist wahrhaftig auferstanden. Unser Text aus dem Johannesevangelium, das Evangelium des heutigen Sonntags, zeigt uns die Jünger zunächst in der ersten Phase dieser Botschaft gegenüber. Sie wollen nichts hören und sie wollen nichts sehen. Die Welt ist ihnen nach diesem fürchterlichen schwarzen Karfreitag unerträglich geworden. Sie sind dem Kreuz, dem Blut, dem sterbenden Rabbi und den Henkersknechten davongelaufen und haben ihr Leben hinter verschlossenen Türen in Sicherheit zu bringen versucht. Die Botschaft vom leeren Grab ist durch diese verschlossenen Türen hindurchgedrungen, aber dem hysterischen Geschwätz der Frauen haben sie nicht geglaubt. So sitzen sie beisammen, die Jünger, verbunden durch ein Stück gemeinsamer, großartiger Geschichte, jetzt verbunden vor allem durch die Angst. Sie, die sich vor ihren Feinden verriegeln, legen auch einen Riegel vor ihr Herz. Nichts geschieht mehr, nichts entwickelt sich, nichts geht voran. Sie hocken da, als wären sie schon tot. Und dann passiert es. Er, der sie schon einmal in ein neues Leben hereingerufen hat, er ist plötzlich da. Er, der Todgeglaubte tritt in ihr Leben wieder ein. Und was dann mit den Jüngern passiert, das könnte so die zweite Phase sein. Kann das wirklich sein? Kann das tatsächlich sein? Sowas hat doch noch kein Mensch erlebt. Luise Rinser lässt in einem ihrer Bücher die Jünger laut darüber nachdenken, was da jetzt gerade eigentlich geschieht. Rinser schreibt: Wir haben ihn erlebt. Ja, auf jeden Fall. Erlebt. Haben wir ihn in uns gesehen oder außerhalb von uns? Haben wir sein Bild von ihm in uns nach außen verlegt? Oder ist er uns tatsächlich von außen begegnet und hat in uns das Herz verändert? Welch eine Wirklichkeit ist es? Man kann solche Fragen gut verstehen. Einer, der brutal ermordet wurde, ist auf einmal da als Auferstandener. Das geht schon ein gutes Stück über den Verstand hinaus. Aber wie auch immer, die Jünger sind überzeugt, unser Rabbi, unser Meister lebt. Und er zeigt ihnen dann ja auch seine Hände und seine verwundete Seite, die Wunden, die Einschlagstellen der Henker, die die Jünger nicht sehen konnten vor einigen Tagen, vor denen sie davongelaufen sind. Jetzt zeigt er sie ihnen und sie laufen nicht mehr fort. Und sie hören das Wort, dreimal sogar: Friede sei mit euch. Friede sei mit euch, sagt der Auferstandene zu ihnen. Und sie spüren, wie wieder Leben in sie hineinkommt. Göttlicher Atem, mit dem das Leben ja schon immer begann. So unvergleichlich diese Ostererfahrungen der Jünger sind, liebe Gemeinde, ich denke, viele von uns haben in ihrem Leben hoffentlich schon Ähnliches erlebt. Die Erfahrung, dass Gottes Friede und dass Gottes Geist kommt und ein gefesseltes, geängstigtes Herz wieder befreit. Die Erfahrung, dass einem neue Lebenskraft geschenkt wird, so als würde man angehaucht, angepustet von der Macht und Liebe Gottes. Die Erfahrung, dass Mut und Hoffnung uns von Neuem zuwachsen, Mut und Hoffnung, die wir schon verloren glaubten. Nicht aus uns selbst heraus, sondern von außen, von Gott. Ohne solche Erfahrungen könnten wir wahrscheinlich gar nicht leben. In ihnen aber kommt der Auferstandene auch uns nahe, so wie damals den Jüngern. Sie sahen ihn, den Herrn, wieder heil, trotz seiner tödlichen Wunden. Und sie begriffen, das Leben aus Gott ist stärker als alles, was Menschen einander antun können. Im Wunder der Auferstehung wird uns geschenkt, das Leben neu zu sehen. Auch uns wird es geschenkt, das Leben neu zu sehen. Befreit, gelöst, ohne den Geruch des Todes, der die Seele niederdrückt, sondern belebt durch den Atem Gottes. Konkret heißt das, liebe Gemeinde, dass wir trotz all dem Schrecklichen, das auf dieser Welt geschieht, daran glauben, Gottes Liebe, Gottes Kraft und Gottes Frieden ist stärker. Stärker als all der Hass, als all die Grausamkeiten und Kriege und Verbrechen, von denen wir Tag für Tag lesen und hören. Nehmt hin den Heiligen Geist, hören die Jünger. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. denn es gibt eine Unzahl verschlossener Türen, hinter denen Menschen in Angst und Schuld verkümmern. Türen, durch die die österliche Freude eindringen soll. Die Jünger sollen sich auf den Weg machen und diese Freude verbreiten. Und wir, die Jüngerinnen und Jünger Jesu heute, wir sollen es bitteschön auch. Und all die Engpässe, all die Entmutigungen und all die Kämpfe auf diesem Weg können das Leben und die Botschaft vom Leben nicht zerstören. Dafür steht Jesus selbst ein. Das zeigt er seinen Jüngern. Er zeigt es ihnen durch seine Auferstehung. In ihm wandeln sich auch die schmerzlichsten Wunden zu einem Leben, das ewig bleibt. Und dann Thomas. Thomas war nicht bei den Jüngern, als der Auferstandene kam, und darum befindet er sich, man könnte sagen, natürlicherweise noch in der ersten der drei Phasen, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Das kann ja gar nicht sein. Was erzählt er mir denn da? So etwas hat's noch nie gegeben. Ich kann's nicht glauben. Wenn ich's nicht selber sehe und wenn ich nicht selber meinen Finger in seine Wunden und meine Hand in seine Seite lege, glaube ich's nicht, nie und nimmer. Wir machen uns vielleicht etwas vor, liebe Gemeinde, wenn wir nicht auch zugeben, dass auch wir bisweilen solche Zeiten des Zweifels und der Vorbehalte und des Schwankens kennen. Jedenfalls sollten wir nicht zu hart sein mit diesem Thomas und sollten nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen. Wir sollten ihn in unserer Mitte und auch sozusagen in uns selber dulden, den Zweifler, und ihn nicht gleich vertreiben und verjagen wollen. Jesus duldet ihn ja schließlich auch. Jesus versteht seine Vorbehalte. Und wer weiß, ich habe mal drüber nachgedacht, vielleicht ist es sogar sehr wichtig, wenn wir den Thomas unter uns ab und zu mal reden lassen, ihn nicht als lästig empfinden, nicht als einen, der unser mühsam aufgebautes Glaubenshaus umschmeißen will. Mit Thomas kommt Kritik. Mit Thomas kommen kritische Fragen, denen wir uns bisweilen durchaus stellen sollten. Kritische Fragen, wie sich's denn verhält mit unserem Glauben und wie bestimmte Dinge denn zu verstehen sind. Kritische Fragen, woran man denn merkt, dass wir Christinnen und Christen sind. Kritische Fragen, die den Glauben sozusagen lebendig machen und ihn auf die Sprünge helfen. Thomas dürfte gar nicht so unwichtig sein im Zusammenhang der christlichen Gemeinde. Der Glaube ohne diesen Thomas könnte einfach flach werden, eine Selbstverständlichkeit hat man und damit ist es gut. Aber die Frage ist ja tatsächlich, ob man einen Glauben ein für alle Mal hat und damit ist es gut, oder ob dieser Glaube sich nicht entwickeln soll und darf in uns, in unseren Herzen und Seelen, und ob er sich nicht vielleicht sogar bisweilen verändern darf. Dafür, denke ich, ist Thomas gut, um solche Fragen zu stellen. Deshalb glaube ich nicht, auch nicht, dass Johannes, der Evangelist, ihn als so negatives Beispiel hinstellen will, wie wir das manchmal machen. Wir reden vom ungläubigen Thomas. In der Bibel steht als Überschrift nicht der ungläubige Thomas, sondern schlichtweg Thomas. Thomas, einer der 12 Jünger, der bestimmte Vorstellungen hatte und der mit diesen Vorstellungen im Raum der Gemeinde auch seinen Platz hat. Und dann erfährt Thomas durch Jesus, dass es das wirklich und tatsächlich gibt. Leben jenseits des für tot Gehaltenen. Und er spürt den Frieden und die befreiende Kraft und Macht von Jesus und von Gott. Und Thomas glaubt, mein Herr und mein Gott, ohne dass er es nötig hätte, Jesus zu berühren, seine Hände in Jesu Wunden zu legen, ohne diesen handfesten Beweis, bekennt Thomas, mein Herr und mein Gott. Glauben, das weiß Thomas jetzt, Glauben ist etwas anderes als sehen wollen. Glauben heißt, dem Wort Jesu zu vertrauen und sich von ihm in die Nachfolge rufen zu lassen. Und wer dem Wort Jesu vertraut, wer sich auf seinen Frieden einlässt, wer sich von ihm senden lässt in diese Welt als Jüngerin, als Jünger, dem ist Jesus ganz nah, auch heute noch. Bei dem und in dem lebt der Auferstandene. Wenn wir es wagen, auf sein Wort hin zu handeln, dann werden wir seine Nähe spüren, dessen bin ich gewiss. Und das muss nicht die Nähe des Sichtbaren sein. Wir wissen ja selbst sehr gut, dass Menschen uns körperlich sehr nahe sein können und doch irgendwie ganz weit von uns weg. Es kommt auf die Nähe an, die wir als Kraft der Auferstandene nicht nur den Thomas ein, sondern auch jede und jeden von uns. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you. Zum Gebet bitte ich euch aufzustehen. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden, du bist wahrhaftig auferstanden und sprichst zu uns, fürchtet euch nicht. Du bist auferstanden und du willst uns erfahren lassen, dass du lebst. So bitten wir dich, begegne uns auf unseren Wegen und nimm von uns die Furcht vor der Macht des Dunkeln und des Todes. Wecke in uns das Vertrauen auf deine Gegenwart und auf die Kraft deines Geistes. Schenke uns Liebe, die Frieden schafft und zum Leben führt. Liebe, die mit dazu beiträgt, den Hass, die Feindschaft, die Kriege auf dieser Welt zu beenden. Schenke uns Freude und lass alle Menschen etwas von deiner Nähe spüren. Lass auch uns gerade zu denen die Nähe suchen, die ein gutes Wort und eine helfende Hand brauchen, sodass wir miteinander froh werden können und miteinander dir vertrauen und dich loben, von nun an bis in Ewigkeit. Und was euch ganz persönlich auf dem Herzen liegt, das bringt nun in der Stille vor Christus und vor Gott. Und wir beten miteinander, so wie der Herr Jesus selbst es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt bitte Platz, singen wir unser Schlusslied.